Jassi, komm. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. In den letzten beiden Folgen habe ich erzählt, wie es ist, als freiwilliger Helfer bei der Fundación Benjamin Mehnert zu arbeiten. Nachdem ich selber dort war, habe ich mich gefragt, wo hat das alles angefangen und wer steht dahinter? Wie ist FBM zu einem der größten Tierheime für Hunde in Spanien geworden? Hinter FBM steht die seit über 20 Jahren in Spanien lebende Deutsche Gisela Mehnert. In Nürnberg geboren, hat sie nach dem Studium als Übersetzerin für Spanisch, Englisch und Französisch in der Chemieindustrie gearbeitet. Sie fühlte sich schon immer zu Spanien hingezogen. Auf die Idee, nach Madrid zu ziehen, ist sie aber erst gekommen, als sich ihre beruflichen Umstände geändert haben. Das war 1999. Ihre Schwester lebte da schon seit einigen Jahren in Spanien. Gisela Mehnert wollte beruflich etwas zusammen mit ihrer Schwester machen, was sich dann zwar nicht ergeben hat, aber sie ist in Spanien geblieben. Von Galgos hatte sie schon in Deutschland gehört, lernte die Hunde in Spanien aber erst richtig kennen. Sie trat einem Tierschutzverein in der Nähe ihres Wohnorts bei und adoptierte wenig später ihre erste Galga. Aktiver Tierschutz war aber nicht neu für Gisela Mehnert. In Deutschland war sie viele Jahre aktiv im politischen Tierschutz bei Menschen für Tierrechte, zum Schluss sogar als zweite Vorsitzende. Im September 2000 gründete sie die gemeinnützige Organisation Fundación Benjamin Mehnert oder Benjamin Mehnert, wie ich jetzt gelernt habe. Namenspate für die Stiftung wurde ihr erster spanischer Hund Benjamin. Ein Dobermann, der von ihrer Schwester in Spanien gerettet wurde und zu Gisela zog, als sie noch in Deutschland lebte. Dieser großen Liebe hat sie im Namen ihrer Stiftung ein Denkmal gesetzt. Die Stiftung befindet sich heute auf einem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in der Nähe von Sevilla und umfasst eine Halle mit Zwingeranlagen, eine veterinärmedizinische Klinik, die der Öffentlichkeit zugänglich ist, einen Reha-Bereich, eine Quarantänestation, eine Welpenstation, einen Katzenbereich, 36 Abteile im Außenbereich, ein Hundehotel, ein Bürogebäude, ein Volontärhaus und drei Lagerbereiche. Das alles gab es im Jahr 2000 aber noch nicht. Wie es dazu kam, habe ich in einem Telefonat mit Gisela Mehnert erfahren. Wie sind Sie denn auf das Schicksal der Galgos aufmerksam geworden?
Wie ich in Deutschland lebte, hatte ich über Galgos schon gehört, aber es ist ja Jahre zurück. Vor über 20 Jahren waren Galgos kein Thema. Da habe ich gedacht, das wäre der typische Angeberhund. Für Leute, die sonst Porsche fahren und in sehr gehobenen Verhältnissen leben, mit ihrem Auto und ihrem Hund angeben wollen. Und als ich dann nach Spanien kam, sage ich immer, ich wohne in Madrid, das stimmt aber so nicht. Ich wohne in Alcobendas. Und das sind 15 Kilometer von Madrid. Da gibt es ein Einkaufszentrum. Und in dem grünen Bereich des Einkaufszentrums lebte eine Galga. Sehr scheu. Und sie lebte da schon Muttersehen allein jahrelang, weil ihr Gefährt überfahren wurde, hat man mir erzählt. Und da gab es etliche Leute, die brachten ihr Wasser und Essen. Und den Leuten habe ich mich dann angeschlossen. Aber das war ja nicht die Lösung für diesen Hund. Zeitgleich bin ich Mitglied eines Tierschutzvereines in der Nähe von Alcobendas geworden. Und dann habe ich den Tierarzt dieses Vereins überredet, doch mitzuhelfen, mit einem Betäubungspfeil oder so die Galga einzufangen.
Ja.
Und es ist dann, glaube ich, beim dritten oder vierten Versuch gelungen.
Aha, okay, aber es hat doch ein paar Anläufe gebraucht.
Natürlich, die war ja mit allen Wassern gewaschen. Erstmal war ich ja die Erste, die versucht hat, sie zu fangen. Und zweitens war sie ja sehr selbstständig. Ich meine, man hat ihr Essen gebracht und Wasser gebracht, aber sie hat ja sonst eigenständig gelebt. Deswegen war das keineswegs leicht, sie zu fangen. Aber dann hat es geklappt und nachdem ich mit ihr so verbunden fühlte, habe ich sie zu mir nach Hause genommen. Aber sie war offiziell ein Hund dieses Vereines, dessen Tierarzt sie gefangen hat. Und dann hat man festgestellt, dass sie Leishmaniose hat. Das war zum damaligen Zeitpunkt ein absolutes No-Go. A, wurden Geigos von normalen Leuten kaum adoptiert. Und B, Leishmaniose, das war ja ganz furchtbar. Ich wollte nicht ins Tierheim gehen. Ich habe sie zu mir gebracht. Sie hat zeitlebens bei mir gelebt. Die Leishmaniose haben wir so erfolgreich behandelt, dass ich letztendlich negativ war und bis zu ihrem Lebensende zweimal im Jahr ein negatives Testergebnis hatte.
Wie war das für die Galga, als sie zu Ihnen gekommen ist, weg von der Straße, also weg von dem Leben, was sie gewohnt war, dann wieder im Haus?
Es war erstaunlich einfach. Aha. Und das ist die Erfahrung, die ich öfters mache. Sie sind Wochen und Monate hinter einem Hund her und so, wenn sie ihn gefangen haben, fragen sie sich selbst, warum war das eigentlich so schwer, weil der Hund sich einwandfrei anpasst. Das passiert natürlich nicht immer. Es gibt auch ängstliche Hunde, die brauchen Jahre oder werden nie normal, in Anführungszeichen.
Ja. Sie haben sich dann also aufgrund der Erfahrung und da Sie ja im Tierschutz sowieso aktiv schon waren, als Sie nach Spanien gekommen sind, dazu entschieden, für die Galgos zu kämpfen. Gab es dabei Hindernisse für Sie, weil Sie als Fremde nach Spanien gekommen sind?
Nee, also ich kann nicht sagen, dass mein Ausländerstatus, um es so zu nennen, jemals ein Problem in diesem Land für mich war. Nee, zumal auch Deutschland ein hohes Ansehen genießt in Spanien. Also nee, das war nie ein Problem für mich.
Wie haben Sie dann angefangen, den Hunden im Allgemeinen zu helfen? War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie Ihr eigenes Tierheim irgendwann mal gründen möchten?
Nicht unbedingt, nein. Ich wollte so viel wie möglich für die Galgos tun. Das war das Einzige, was ich hundertprozentig wusste. Und zu dem ich mich auch moralisch verpflichtet gefühlt habe. Ich habe dann für andere Galgos auch was gemacht und habe sie in Pflege genommen und habe noch einen Galgo adoptiert und dann noch einen Galgo adoptiert. Und dann rief mich eines Abends, relativ spät, eine Dame aus Sevilla an.
Ja.
Und die sagte zu mir, ich bin Isabel, ich habe selber einen kleinen Verein und ich sehe das ungeheure Galgo-Elend in Andalusien. Aber ich selbst und mein Verein, wir können da nicht das tun, was wir gern tun möchten. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du mir hilfst, einige Galgos zu retten. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich helfe gerne. Und das war dann ein langer Prozess. Es waren harte Jahre. Wir haben angefangen, die Hunde zu retten. Aus den Tötungsstationen, von den Feldern, wo immer wir sie herbekamen, haben sie zum Schluss in drei verschiedenen Tierpensionen untergebracht.
Von Anfang an dabei ist die Tierärztin Rocío. Sie ist von Pension zu Pension gezogen und hat die Hunde untersucht, geimpft und behandelt. Heute ist Rocío die Direktorin von FBM. In der Anfangszeit gab es schnell ein erstes Problem. Die Tierschützerinnen hatten keine Kontakte. Sie haben Hunde über Hunde gesammelt, hatten aber keine Ahnung, wie es dann weitergehen sollte. Gisela Mehnert erinnert sich heute nicht mehr genau, wie es zum ersten Kontakt mit einem Verein kam, aber welcher Verein es war.
Das war ein belgischer Verein, mit dem wir heute noch arbeiten. Der heißt Galgo Safe Belgium. Und dann haben wir uns so langsam vorgetastet, dann haben wir noch ein bisschen mehr Kontakte bekommen und so weiter. Und so ging es dann los, dass wir langsam Hunde ins Ausland vermitteln konnten. Und natürlich auch in Spanien vermitteln. Aber zur damaligen Zeit waren die Galgos noch nicht so gefragt in Spanien, wie sie es heute sind.
Ja. Sind sie denn heute gefragt?
Ja, ja.
Das ist ja eine positive Entwicklung.
Ja. Eine Freundin von mir sagt, der Strand in der Nähe von Barcelona ist voller Galgos. Auch in Sevilla, wir machen, also jetzt zu Covid-Zeiten nicht, aber vor Jahren machen wir einmal im Jahr einen Spaziergang, einen Galgo-Spaziergang.
Ja.
Und da sind so viele Leute mit ihren privaten Galgos dabei. Nicht unsere Hunde, sondern andere private Galgos.
Das klingt ja wirklich toll.
Und wann immer ich nach Madrid fahre, sehe ich irgendeinen Galgo mit normalen Leuten.
Die Unterbringung so vieler geretteter Hunde in Tierpensionen verursachte immense Kosten. Und auf Dauer war das keine gute Lösung. Außerdem wurden die Hunde dort nicht optimal versorgt und mit minderwertigem Futter gefüttert. Die Überzeugung wuchs, dass es notwendig wurde, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Beschleunigt wurde das, als sich eine Gelegenheit bot. Das Grundstück eines bankrotten Hühnerzüchters stand zum Verkauf.
Wir haben das dann zu einem guten Preis bekommen. Und meine Mutter hat mir den großen Gefallen getan, das Grundstück für uns zu kaufen.
Ja.
Toll. Und auf dem Grundstück gab es eine Riesenhalle, in der die armen Hühner eingesperrt waren. Und die Halle konnten wir als solche bestehen lassen, was ja ein großer Vorteil für uns war. Und haben sie eben nur umgebaut und reformiert. Und dann haben wir das Bürogebäude gebaut, haben zwei Häuschen für die, wie soll ich das nennen, Caseros, sagen wir im Spanischen, für die Leute, die auch nachts im Tierheim sind, gebaut. Die leben also auf dem Grund des Tierheimes.
Das sind Corné und Nastasia, ne?
Und Fernando.
Ach,
und
Fernando dann, auch.
Ja, der hat auch ein kleines Häuschen.
Wie macht man denn aus einer ehemaligen Hühnerfarm ein Tierheim?
Die Halle stand und da haben wir dann die Zwinger eingebaut. Das war im Prinzip gar nicht so schwierig. Im Prinzip ist dieses Tierheim ausgelegt auf 300 bis 400 Hunde.
Und es sind weit mehr immer da, ne?
Ich würde sagen, dass wir im Schnitt 500 haben.
Ja.
Und in Zeiten wie eben jetzt sind es 600 und wir hatten auch schon mal 800.
Ja.
Aber das ist dann die Hölle, vor allem für die Leute, die dort arbeiten müssen und für die Tierärzte natürlich.
Ja, die kommen gar nicht mehr hinterher.
Nein. Und dann fangen auch die Rangeleien an. Das ist, als wenn die Wohnung mit 10 oder 12 Leuten vollstopfen.
Ja.
Die fangen auch an, sich zu streiten und womöglich zu schlagen.
Wofür steht denn FBM?
Fundación Benjamin Nenert.
Und Benjamin war ein Hund von Ihnen, richtig?
Sie sind ja gut informiert.
Na ja.
Benjamin war mein absoluter Seelenhund.
Yeah.
Das war ein Hund, den hat meine Schwester Karin in Ibiza aufgelesen. Der streunte da am Strand rum und bewarf die eingeölten Touristen mit Sand. Der war sehr beliebt.
Ja.
Und den hat sie eben mitgebracht und es war ein Dobermann-Mischling.
Ja.
Er war ein bisschen schwierig am Anfang, weil er anscheinend von irgendjemandem trainiert worden ist. Wenn jemand zu uns ins Haus kam, den er nicht kannte, hat er immer den linken Arm gepackt.
Okay.
Er hat sich nie geirrt zwischen rechts und links.
Ja.
Immer den linken Arm gepackt und das war am Anfang ein bisschen schwierig. Das haben wir dann mit professioneller Hilfe abtrainiert. Aber es war der Hund, mit dem ich auch nach Spanien gegangen bin. Wir haben ja damals in Nürnberg, in Bayern gelebt. Und wie ich dann umgezogen bin, war der Benjamin dabei natürlich.
Es ist ja ein Riesenbetrieb. Ich war ja nun selber da. Es ist schon vom Grundstück einfach groß und viele Hunde da. Also man braucht doch einen gewissen Stamm von Mitarbeitern. Wie haben Sie denn Mitstreiter gefunden?
Vor einigen Jahren war die Dame, die das Ganze laufen gebracht hat, die Direktorin des Tierheimes, Isabel Fernandes.
Ja.
Und sie hat sich dann um das Personal bemüht. Aber wir hatten natürlich am Anfang weniger Personal, schon aus finanziellen Gründen.
Was würden Sie sagen, was sind das für Menschen, die jetzt bei FBM arbeiten?
Bei uns kann man nicht reich werden.
Ja.
Bei uns sind Leute, die auch für die Sache arbeiten, in ihrer großen Mehrheit.
Ja.
Die wirklich gerne im Tierheim arbeiten wegen der Hunde und wir sind eigentlich sehr zufrieden. Das sind alles sehr engagierte Leute.
Das habe ich auch feststellen dürfen. Durch die Bank weg, ganz herzliche Menschen, die freiwilligen Helfer herzlich aufnehmen und gerne Fragen beantworten und anleiten und diese Fragen sicherlich immer und immer wieder gestellt bekommen. Natürlich, weil es ist ja doch ein großer Wechsel bei freiwilligen Helfern und die das mit einer Hingabe gemacht haben und es war einfach wirklich herzlich. Für mich fühlte sich das dort wie Familie untereinander an, aber eben auch, dass man als freiwillige Helfende in die Familie gerne aufgenommen wird.
Mhm.
Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Das sagen viele Leute. Es ist eine spezielle Atmosphäre.
Ja.
Es ist ja auch nicht leicht bei uns zu arbeiten. Ich rede selbst von der physischen Belastung.
Ja.
Es ist auch psychisch sehr belastend, weil man sieht trotzdem Dinge, die einen nicht loslassen.
Ja.
Verstehen Sie?
Absolut.
Ja.
Gerade wenn man, wie ich jetzt zum ersten Mal da ist, man ungefähr, weil man sich ja vorher informiert, weiß, was auf einen zukommen könnte und man kann sich da trotzdem nicht drauf vorbereiten, weil wann erlebt man mal einfach diese Masse an Hunden?
Wahnsinn.
Und da sind die Frauen und Männer, die bei FBM arbeiten, einfach so ein guter Halt auch gewesen.
Ja.
Absolut herzliche Menschen, so habe ich es erlebt. Und ja, für mich ist klar, dass ich wieder hin möchte.
Ja, schön. Wir freuen uns.
Hatten Sie von vornherein das Ziel, FBM so groß und so bekannt zu machen, wie es jetzt ist?
Das Ziel nicht, aber es hat sich automatisch ergeben, weil außer Scooby in Valladolid gibt es kein Tierheim, hauptsächlich für Galgos.
Ja.
Und nachdem das Thema Galgo immer wichtiger wurde, auch in den Medien und so immer mehr Beachtung fand, hat sich das eigentlich ergeben.
Wo sehen Sie FBM denn heute im Vergleich zu den Anfängen?
Ich hatte am Anfang große Angst. Ich hatte große Angst, ob das zu stemmen sein würde. Auch finanziell natürlich oder hauptsächlich finanziell. Da habe ich ein paar schwere Jahre hinter mir, dass ich gedacht habe, lieber Gott, wenn das nicht klappt, was wird dann werden?
Ja.
Aber was ich jetzt sehe, ich sehe uns Gott sei Dank sehr stabil. Auch weil wir unheimlich viel Unterstützung bekommen.
Ja.
Von anderen Vereinen. Wir arbeiten ja auch mit amerikanischen Vereinen zusammen. Und wir arbeiten sogar mit einem kanadischen Verein. Und wir haben etliche europäische Partner, die uns wirklich, wirklich sehr helfen. Allen voran auch dieser französische Verein, der uns diese Gebäude finanziert hat. Das sind Leute, die würden uns nicht fallen lassen.
Ja.
Und wenn wir sagen, wir brauchen dies und jenes und uns geht es finanziell nicht so gut, dann kommen immer Spenden zusammen.
Aber es ist schon so, dass dieses ganze Unternehmen wirklich nur spendenfinanziert ist, ne?
Ja, ich muss sagen, mein Vater ist vor 20 Jahren verstorben und ich habe einen guten Teil seines Erbes investiert.
Ja.
Und wie gesagt, der Grund ist ja von meiner Mutter finanziert worden.
Ja. Aber alles, was sozusagen danach kam, was als FBM dann auf die Beine gestellt war, läuft so, wie FBM heute ist, rein über Spendengelder. Das finde ich so schwer vorzustellen, dass das funktioniert. Und auch toll zu sehen, dass es funktioniert.
Staatliche Unterstützung bekommen wir gar keine.
Ja.
So ist es eben.
Ich war ja nun vor Ort und habe die hohen Mauern gesehen, das massive Tor, den Stacheldraht und die Überwachungskameras.
Mhm.
Was halten denn die Galgeros von FBM und warum ist das alles nötig?
Es ist hundertprozentig nötig. Und ganz besonders nötig ist, dass die Tiere nie allein sind.
Ja.
Denn es gibt Tierheime in Spanien, kleinere Tierheime. Die können sich das nicht leisten, dass in der Nacht jemand haben, der dort wohnt. Und denen ist es passiert, dass wer auch immer eingestiegen ist, Hunde umgebracht hat, zerstört hat, andere Hunde gestohlen hat. Das ist unmöglich. Und wenn es Galgos sind, dann ist es noch unmöglicher. Und deswegen haben wir diesen ganzen, sagte schon mal jemand bei uns, es sieht aus wie ein Hochsicherheitstrakt, aber es muss sein.
Das kann man sich so schwer vorstellen, weil man sich fragt, was haben denn die Menschen davon, den Tieren zu schaden?
Tja, aber viele Menschen schaden Tieren.
Ja, klar, leider ist
es. Und viele Menschen ergötzen sich am Stierkampf.
Ja.
Oder an anderen Perversionen.
Ist es denn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefährlich, für FBM zu arbeiten?
Ja, das würde ich sagen.
Ja.
Wir sind kein Feindbild.
Ja, das ist ja schon mal was.
Es gibt auch viele Galgeros, die uns anrufen und uns bitten, in Anführungszeichen, ihre Hunde aufzunehmen. Also das hat sich inzwischen schon in gewisser Weise auch eingebürgert.
Das ist ja eine gute Entwicklung. Sind Sie in Ihrer aktiven Tierschutzarbeit jemals bedroht, angegriffen oder angefeindet worden?
Nein, noch nicht mal auf Facebook, was mich wundert.
Wir
haben ein paar unfreundliche Einträge in Facebook. Die könnten aber auch von Leuten kommen, von der Konkurrenz in Anführungszeichen, die irgendwelche Verschwörungstheorien über uns verbreiten. Einmal habe ich gelesen, wir wären eine Zweigstelle der deutschen Regierung, um Hunde für Tierversuche in Deutschland zu rekrutieren.
Das ist unglaublich, dieses Gerücht, dass wir mit den Hunden Tierversuche machen würden, das scheint ziemlich verbreitet zu sein.
Ja, das ist verbreitet, aber vor allem von Leuten, die nicht informiert sind, weil es sind ja diese armen, zu diesem Zweck gezüchteten Wiege, die für die Tierversuche missbraucht werden.
Ja.
Ne? So ein Krampf kann man schon mal lesen.
Ja.
Aber dass ich persönlich beschimpft worden wäre, vielleicht bin ich beschimpft worden, habe es nicht gelesen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht.
Vor der Corona-Pandemie war Gisela Mehnert jeden Monat zweimal in Sevilla für 2 bis 3 Tage. Ansonsten telefoniert sie jeden Werktag mit der Direktorin, arbeitet am Computer, betreut die deutschen und die amerikanischen Partner. Im spendenfinanzierten Tierschutz ist nicht nur die Arbeit mit den Hunden wichtig, sondern auch die Arbeit hinter den Kulissen, die den Betrieb am Laufen hält. Es fallen sehr viele Verwaltungsaufgaben an und gerade bei einem so großen Tierheim wie FBM kommt es zu einem hohen Kommunikationsaufwand. FBM arbeitet mit Vereinen in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg, Italien, England, Finnland, den USA und Kanada zusammen. Da findet ein reger Austausch statt und die Vereine müssen ständig mit aktuellen Informationen versorgt werden. Sie setzen sich ja nun seit vielen Jahren für die Galgos ein. Man kann eigentlich ja Jahrzehnte schon sagen. Was hat sich denn in den letzten 2 Jahrzehnten verändert? Wie war die Situation der Galgos, als Sie angefangen haben, für sie zu kämpfen? Und wie ist sie heute?
Ich würde sagen, sie ist besser. Sie ist besser. Sie ist immer noch schlecht, aber sie ist besser. Einmal, weil es auch in den Galgero-Kreisen nicht mehr so Usus ist, die Galgos am letzten nächsten Baum aufzuhängen. Wie ich nach Spanien kam, haben mir viele Leute erzählt, es gibt hier Wälder, da kannst du spazieren gehen, schaust hoch und siehst Galgos hängen in den Bäumen. Das ist also jetzt, das hört man ganz wenig. Es ist natürlich auch ein Verdienst von dem Gründer von Scooby, Fermin, der das Galgo-Elend publik gemacht hat, im Prinzip.
Ja.
Ich würde sagen, in ganz Europa und Teilen der Welt. Dadurch sind die Galgos überhaupt ins Gespräch gekommen. Das ist eindeutiger Verdienst von Fermín Pérez. Und dadurch, dass so viele ausländische Vereine jetzt die Galgos publizieren und in ihren Ländern vermitteln, kommen auch mehr Leute in Kontakt mit Galgos. Und über die sozialen Medien wird viel über Galgos gesprochen. Im spanischen Fernsehen wurde über Galgos gesprochen. Da ist was ins Laufen gekommen.
Ja.
Die Situation ist eindeutig besser. Aber natürlich auch durch die Vereine wie Scooby und uns.
Auf jeden Fall. Das ist ja ein großer Verdienst. Und das hat mich doch echt stark erstaunt, dass die spanische Bevölkerung so gut wie nichts darüber wusste, noch vor ein paar Jahren von dem Schicksal der Galgos. Und das war für mich so unvorstellbar. Woran liegt das denn?
Naja, sagen wir mal so, wenn Sie in der Stadt leben, dann hatten Sie nie Kontakt mit Galgos. Das ist jetzt anders. Aber vor 4 Jahren haben Sie nie einen Galgo gesehen in Person. In den ländlichen Bereichen haben die Galgeros ihr Unwesen getrieben, aber doch nicht im Zentrum von Madrid oder Barcelona. Ich kann mich entsinnen, dass wir vor 4 Jahren mal einen kleinen Galgo-Walk gemacht haben im Retiro. Das ist ein großer Park in Madrid. Und da lief ein kleiner Junge mit seiner Mutter. Und als er die ganzen Galgos sah, war er sehr erstaunt und sagte zu seiner Mutter, schau mal, Galgos mit normalen Menschen.
Ja. Wahnsinn.
So war das eben. Das hat sich eindeutig geändert. Inzwischen wissen die Leute, was mit den Galgos geschieht. Inzwischen wissen sie es. Das tut nicht jeden berühren, das ist mir vollkommen klar. Aber dass die Kenntnis nicht besteht, das kann man immer sagen.
Gerade gibt es ja einen Entwurf für ein neues Tierschutzgesetz in Spanien. Ja. Und nur der erste Entwurf macht ja erstmal Hoffnung, dass sich für die Jagdhunde endlich was verbessert. Aber das für die Regulierung der Jagd zuständige Ministerium will die Jagdhunde ja wieder ausschließen.
Ja.
Die Jäger an sich oder die Galgeros sind ja auf die Bevölkerung Spaniens gerechnet eine absolute Minderheit.
1,6% der Leute in Spanien hat eine Jagdlizenz, unabhängig jetzt davon, ob die mit Galgos jagen. Das kommt ja auch noch dazu und das ist auch der EU ein Dorn im Auge. Spanien ist das einzige Land, in dem noch mit Hunden gejagt wird.
Ja.
Das einzige. Und was Sie jetzt ansprechen bezüglich des neuen Tierschutzgesetzes, was einen guten Eindruck machte und auch von Unidos Podemos mit großer Mühe ausgearbeitet wurde, da müssen sich Kreise eingeschaltet haben, die extremen Druck auf die spanische Regierung über das Landwirtschaftsministerium machen. Und wenn das dann so kommt, ich meine, das ist noch keine beschlossene Sache.
Ja.
Das Gesetz ist ja jetzt mal zurückgestellt. Es hätte längst im Kongress debattiert werden müssen,
ja,
und ist aus dem Grunde zurückgestellt worden. Dass es wirklich so kommt, dass die Jagdhunde nicht dem Schutz dieses Gesetzes unterliegen, dann ist es ein, da habe ich jetzt kein Adjektiv für, es ist nicht nur unanständig und absolut unmoralisch, sondern es ist auch noch gegen jeden Verstand. Denn es ist ja so, als wenn sie ein Gesetz zum Schutz von Kindern machen würden und würden nur die Blonden ausschließen,
ja,
oder nur die, die keine weiße Hautfarbe haben, wird jeder sagen, was ist das denn?
Ja.
Und sowas Hunden anzutun, die seit unendlich langer Zeit misshandelt werden, denen derartiges Unrecht geschieht, ohne jeden Grund und auch gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis zu verstoßen. Denn ein Galgo ist ein Hund, Punkt.
Ja.
In erster Linie ist er ein Hund. Und dass er zur Jagd missbraucht wird, verschafft ihm jetzt auch noch zusätzlich den Nachteil, dass er nicht in den Genuss des Schutzes dieses Gesetzes kommt. Das ist ungeheuerlich. Seitdem ich weiß, dass das im Raum steht, bin ich zutiefst deprimiert. Wie sollen wir das so weiterführen? Die nächsten Jahrzehnte?
Ja.
Wenn dieses Gesetz, dann werden wir für viele, viele Jahre keine Chance mehr haben. Oder vielleicht auch zu meinen Lebzeiten keine Chance mehr haben. Das nimmt mich in einer Art und Weise mit. Jagdhunde aus diesem Gesetz zu nehmen, das erscheint mir wie eine Horrorvision.
Das ist es auch. Und ich kann absolut nicht nachvollziehen, wo kommt diese Macht her? Wenn ich das auch richtig verstanden habe, sind doch größtenteils die Galgeros eher die ärmere Landbevölkerung.
Ja, ja, ja. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen Verband, La Federación de los Galgeros.
Mhm.
Und da sind auch mächtige Leute drunter. Nur, ganz ehrlich, dass die Regierung des Landes diesem Druck nachgibt, das finde ich skandalös, wenn es so kommt.
Als ich Mitte Januar mit Gisela Mehnert gesprochen habe, war der Gesetzesentwurf noch in der öffentlichen Diskussion. Am 18. Februar ist der Entwurf dann vom spanischen Ministerrat gebilligt worden und damit einen Schritt weiter Realität zu werden. Doch noch sind Änderungen möglich und es kann immer noch passieren, dass die Jagdhunde aus dem Gesetz ausgeschlossen werden. Trotzdem wächst leise Hoffnung, denn so einen Gesetzesentwurf für ein landesweites Tierschutzgesetz gab es in Spanien noch nie. Doch gerade die Tierschützer mit jahrzehntelanger Erfahrung sind skeptisch, denn sie haben schon so viele Rückschläge einstecken müssen und wissen um die Macht der Jagdlobby. Und selbst wenn das Tierschutzgesetz so kommen sollte, ist das Leid der Galgos nicht schlagartig vorbei.
Denn es wird ja noch nicht mal die Jagd mit Galgos verboten, sondern reglementiert.
Ja.
Selbst wenn dieser Entwurf Wirklichkeit würde, ist ja das Galgo-Elend nicht beseitigt. Aber es wäre sehr viel besser, immer vorausgesehen, das Gesetz wird strikt geprüft, weil sie können auch morgen 0 Promille am Steuer zum Gesetz machen, wenn kein Polizist auf der Straße ist, der ab und zu überprüft, dann ist das Gesetz wertlos.
Ja.
Und so ist es im Tierschutz auch. Aber es wäre zumindest ein guter Ansatz. Die Hunde, die zu uns kommen, das sind ja noch unabhängig von ihrem Zustand, die Glücklichen. Keiner von uns sieht die, die in irgendeiner Ecke auf irgendeinem Feld verrecken. Anders kann ich das leider nicht sagen. Die sterben, die nie einen Namen haben, denen nie jemand geholfen hat. Ich kriege öfters WhatsApp, da liegt eine halb vertrocknete Leiche in einem Gebüsch und ich sehe es im Galgo.
Oh Mann.
Das sind die Hunde, die hatten nie das kleine Glück, so wenigstens zu uns oder zu einem anderen Verein zu kommen.
Ja.
50.000 Galgos, das ist eine relativ feststehende Zahl, werden jedes Jahr ausgesetzt, umgebracht werden wahrscheinlich noch mehr als das.
Ja.
Und das wird dann auf eine lange, lange Zeit so weitergehen, wenn dieser Entwurf nicht Wirklichkeit wird. Und diese Gewissheit, ich weiß nicht, die nimmt an den Atem, weil man auch die Hoffnung hat, das ist ja das Allerschlimmste. Wir haben eine Hoffnung und die ist auch relativ realistisch, weil die Unidos Podemos, die Partei, die hat es wirklich, wirklich ernst gemeint. Die will wirklich das Allerbeste und hat sich größte Mühe gemacht. Es geht ja gar nicht darum, dass die Regierung gesagt hat, so, die Jagd mit Hunden wird verboten. Das wäre sowieso die beste Entscheidung, aber das haben sie ja nicht gesagt.
Ja.
Es ging nur um die Reglementierung. Und sie wollen weiter züchten. Massenhaft. Massenhaft. Und deswegen dieser Druck und diese Empörung. Und die Regierung ist geneigt nachzugeben. Das ist ungeheuerlich.
Unfassbar, ja.
Das ist unfassbar.
Macht einen das so mutlos, dass man manchmal denkt, ich schmeiße es hin, oder kann man das gar nicht hinschmeißen?
Das kann ich nicht hinschmeißen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man es nicht hinschmeißen kann. Ich kann es nicht hinschmeißen. Ich könnte es vielleicht mal 3-4 Tage hinschmeißen. Und dann würde ich denken, mein Gott, nee, ich will diesen Hunden helfen. Bis zum letzten Tag meines Lebens. Und ganz ehrlich, es macht einen unheimlich müde. Es macht einen unheimlich müde. Und die Enttäuschung macht einen noch müder. So mutlos, wie Sie sagen.
Mutlos. Ja.
Wenn das scheitert, worauf bitte sollen wir warten? Dass die alle Galgeros gestorben sind.
Ja.
Das wird nicht so schnell passieren.
Das passiert nicht so schnell. Man kann wirklich dann nur versuchen, an der Basis sozusagen daran hart zu arbeiten, dass keine Galgeros nachwachsen.
Ja, da gibt es gewisse Hoffnungen, weil die junge Generation ja vielleicht andere Interessen hat. Aber es gibt auch Leute, die sagen, macht da nicht so große Hoffnungen. Die Galgeros wohnen in den Käfern. Und da gibt es wenig Ablenkungsmöglichkeiten und viele von ihnen sind auch noch arbeitslos. Und dann widmen wir sich halt den Hunden.
Wo sehen Sie FBM in der Zukunft und was wünschen Sie sich? Ich ahne es schon fast.
Ich meine, wenn das Gesetz scheitert, dann machen wir weiter, natürlich, ist klar, wir machen weiter. Wir machen alle weiter. Aber halt ohne die Hoffnung, dass sich was bessert. Und das ist nicht unbedingt motivierend.
Nee.
Und auch noch aus so trivialen Gründen. Jemanden so leiden zu sehen, damit sich jemand anderer seiner bedienen kann, das freut sich einem alles. Wir werden natürlich weiter alles tun, was in unserer Macht steht. Und wir hoffen, dass unsere Partner nicht schlapp machen.
Ja.
Aber nachdem die mal so viele Leute inzwischen an Galgitis erkrankt sind, besteht Hoffnung, dass es so weitergehen kann. Aber es ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung. Ich sage nochmal, die Glücklichen, die nach Frankreich fahren, um sich aufs Sofa zu legen, das ist eine Minderheit.
Ja.
Und ich möchte nicht drüber nachdenken, wie viele gleichzeitig auf irgendeinem Feld verrecken.
Ja.
Das ist mal so brutal zu formulieren.
Es ist aber so. Das ist einfach durch diese schiere Masse, die, ich sag's mal in Anführungszeichen, nachproduziert wird,
ja.
Dem ist eigentlich gar nicht beizukommen. Man kann sich's nicht vorstellen, wenn man sieht, wie viele Hunde bei FBM sind und letzten Endes dann doch auch vermittelt werden.
1000.
Und dass das trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, kann man sich nicht vorstellen.
Das ist im Prinzip gar nichts.
Ja.
Das ist gar nichts. Aber man muss trotzdem froh sein, dass man denen helfen kann, die zu uns kommen. Und dass 1000 im Jahr eine bessere Zukunft finden.
Ja.
Und wenn sie sich hinsetzen und sagen, ja, das sind 1000, aber gleichzeitig sterben sich Tausende, dann können sie die Arbeit nicht mehr machen.
Das stimmt.
Man kann nicht mehr machen, als weiter zu arbeiten und die Zähne zusammenzupressen.
Und sich gegenseitig immer zu motivieren, weil es ist tat so gut zu sehen, was für tolle Menschen bei FBM arbeiten und wie die sich für die Hunde aufopfern. Denen muss man die Kraft geben, weiterzumachen. Und das ist was man von außen machen kann, unterstützen.
Ja. Naja, aber selbst wenn das Gesetz in vollem Ausmaß in Kraft treten würde, wären Tierheime immer noch erforderlich.
Ja, unbedingt. Vielen Dank. Ein schönes Gespräch war das.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und die Zeit genommen haben für dieses Interview.
Gerne. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und mir Rede und Antwort gestanden haben.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute.
Alles Gute.
Das war mein Gespräch mit der Gründerin von FBM, Gisela Mehnert. Wir haben am 14. Januar 2022 miteinander gesprochen. FBM ist nicht nur Tierheim. Die Stiftung verfolgt etliche zusätzliche Projekte, wie zum Beispiel Ethikunterricht an Schulen in Andalusien, um heranwachsenden Generationen zu zeigen, dass Hunde fühlende Wesen sind. Ausbildung von Tierheimhunden zu Therapiehunden. Vertrieb des bislang europaweit einzigen solidarischen, hochwertigen Trockenfutters. Der Umsatz kommt zu 100% den Schützling von FBM zugute. Zusammenarbeit mit sozialen Vereinen, zum Beispiel mit autistischen oder lernbehinderten Menschen, um ihnen das Leben mit Tieren zu ermöglichen. Die Organisation der Galgo-Märsche in Sevilla. Nach unserem Gespräch reichte mir Gisela Mehnert noch zwei Infos per WhatsApp nach. Derzeit arbeitet FBM daran, das eigene Futter Good Bowl auch in Ländern zu vertreiben, in die viele der Hunde vermittelt werden. Und Einkünfte aus dem Hundehotel und den öffentlichen tierärztlichen Leistungen sind in den beiden Covid-Jahren ausgeblieben. Wer diesen Podcast hier gerade erst entdeckt hat und mehr über FBM wissen möchte, kann sich die vorherigen Folgen anhören. In Folge 15 hat Jana Huth von ihrer ersten Reise zu FBM erzählt. In den Folgen 16 und 17 nehme ich euch in einem Audiotagebuch mit auf meine Reise und hinter die Tore von FBM. Und in Folge 3 meines englischen Podcasts Galgo FM spreche ich mit dem amerikanischen Fotografen Travis Pettenort, der bekannt ist für seine tollen Fotos von Galgos, Hunde von FBM zur Vermittlung in die USA holt und der nur wenige Wochen nach uns bei FBM war und von seinen Eindrücken berichtet. Mit dieser Folge hier geht meine kleine FBM-Reihe zu Ende. Wenn man in den Tierschutz reinrutscht, so wie wir, hat man früher oder später auch Berührungspunkte mit verschiedenen Organisationen. Und darunter ist dann eine, der man sich besonders zuwendet. Bei mir ist das FBM geworden. Durch die Reise nach Sevilla ist eine besondere Bindung entstanden. Bei anderen ist es ein Tierheim in La Línea oder Galgos del Sur, Scooby, ein Verein auf Mallorca oder Teneriffa. Es ist eigentlich egal, für wen man sich entscheidet. Unterstützung brauchen sie alle, kleine wie große. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Unter Galgo FM findet ihr meinen englischen Podcast. In dem spreche ich mit Menschen, die sich international für die spanischen Jagdhunde einsetzen. In Folge Nummer 4 zum Beispiel mit Geray Portillo, dem Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms Yo Galgo. Und noch ein Webtipp. Wenn ihr meine Fotos sehen möchtet, die ich im Oktober 2021 bei FBM gemacht habe, schaut auf meiner Internetseite www.kriton.de unter Fotostories nach. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@kriton.de. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego!